Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Heiliger Josef, bitte für uns. Heiliger Petrus, bitte für uns. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Meine lieben Gäste, Freunde und Internet-User, die ihr in Jesus Christus verliebt seid. Wir verbinden uns jetzt mental mit tausenden Pfarrgemeinden in Polen und auf der ganzen Welt, überall dort, wo feierlich eucharistische Prozessionen abgehalten werden. Eben gerade setzte sich die Fronleichnamsprozession in Krakau in Bewegung. Wir sind bei unseren Rittern, die dort in einer größeren Zahl vertreten sind und dienen. Jesus, der Herr, bewegt sich heute auf unseren Straßen, in unseren Häusern. Er wird auch in unsere Einsiedelei kommen. Wir gehen in höchster Ehrfurcht und intensiv betend, um ihm die Ehre zu erweisen. Die Schöpfer der heutigen Lesungen haben eine hervorragende Wahl im Hinblick auf Fronleichnam und das allerheiligste Sakrament getroffen. Melchisedek, der König von Salem, über den nicht viel bekannt ist, steht vor uns als Beispiel, als Stammvater, als Ankündigung Jesu Christi. In den Gebeten nach der Konsekration werdet ihr die Anrufung hören. Du hast das Gebet deines höchsten Priesters Melchisedek angenommen. Gott, der Vater, hat das Priestertum noch nicht als Amt eingerichtet, hat die Leviten noch nicht berufen. Denn wir sind hier erst bei Abraham, bei Moses und dem Auszug. Aber es gibt auf Erden bereits seine Diener, und im Geschenk jenes höchsten Priesters Gottes ist die Ankündigung dessen, wessen Zeugen wir heute sind, des Wunders von Wein und Brot, des eucharistischen Wunders. Der heilige Paulus ruft im Brief an die Korinther das Bild vom letzten Abendmahl hervor und prophezeit, dass das, was hier vollzogen wird und auch damals schon vollzogen wurde, dass die Eucharistie ein Ereignis ist, das in enger Verbindung mit dem Tod Jesu steht. Die heilige Messe ist also kein Festmahl mit Geschrei, sondern Besinnung und Golgatha. Jedes Mal, wenn jemand sagt, trinkt aus diesem Kelch, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommen wird. Ich habe gestern in einer Broschüre geblättert, die in dieser Gegend von Priestern verteilt wurde. Hierin kann man sehen, wie clever die Meister in Spiel und Lüge vorgehen, weil sie sich der Unruhe in Polen bewusst sind. Sie akzeptieren den Tisch und verbinden den Tisch mit dem Altar. Altar, Pause, Tisch. Und sie beginnen uns einzureden, dass er das Wichtigste ist. Dabei geht es hier um das Opfer. Jesus Christus wird hier dargebracht, auf dem Altar. Das Opfer ist es, das den Altar heiligt. Und sie erzählen plötzlich, dass der Altar das Zentrum der Kirche sei. Irgendwann werde ich diese Verdrehungen einmal analysieren. Gemäß ihrer Theologie heiligt der Altar das Opfer. Wenn man also eine Katze oder einen Hund drauflegt, erhält man Gott. Es geht hier um Gott, und ein großes Ereignis, das mit Golgatha verbunden ist. Und im heutigen Evangelium fordert uns Jesus dazu auf, dass wir ihn euch darreichen. Denn das Wunder des Brotes ist die Prophezeiung des eucharistischen Wunders. Aber damit die Wirkung stärker ist, erzählte er den Ländern vom Königreich Gottes. Er verkündigte. Er säte das Wort. Als nächstes brachte er den Menschen Linderung. Er heilte diejenigen, welche die Heilung am meisten benötigten. Und erst danach, als der Boden vorbereitet war, gab er ihnen zu essen. Er gab ihnen Brot, das Symbol der Eucharistie. Man kann die Eucharistie nicht nur dahingehend verstehen, dass wir die Lippen schließen, ohne ihnen die Katechese des Königreiches Gottes zu verkünden. Denn woher sollen sie sonst wissen, was sie empfangen? Wie sollte man sich nicht in dieses Ereignis verlieben? Und da du Gottes Zeuge bist, zeige die Gewalt deines Priestertums, setze Zeichen. Dann werden später zum eucharistischen Tisch Tausende erscheinen. Fünftausend Männer, dazu Frauen und Kinder, zusammen vielleicht 20.000 Menschen. Für jene Zeit war das wie ein Erdbeben. Und ein paar Bruchstücke sind noch geblieben. 12 Körbe voll. Und was führt die Kirche deswegen ein? Das Tabernakel. Denn man kann nie alle mit einkalkulieren. Immer bleibt ein Korb voll. Das Ziborium. Ich bringe es zum Tabernakel. Und der lebendige Gott weilt weiter unter uns. Schaut euch diesen kurzen Faden an, wie der Heilige Geist durch das Geschenk der heutigen Lesungen geführt wird. Wir Priester haben heute ein Problem, wissen nicht, was wir tun sollen. Jesus gibt den Aposteln eine Anweisung. Ihr sollt ihnen zu essen geben, denn ich habe euch mich selbst gegeben. Ihr seid eine Kopie von mir. Ich habe euch das neulich in dem Predigtzyklus Was ist ein Priester gezeigt. Er weiß nicht, was er tun soll. Unser heutiges Priestertum ist in diesem Ereignis eingeschlossen. Vor kurzem habe ich euch ein Beispiel dafür gegeben. Ein bekannter Prediger kam aufs Land zu einer Morgenmesse, aber es saß nur ein Bauer da. Und der Prediger sagt, was soll ich dir bloß erzählen? Da ruft der Bauer mutig aus der Kirchenbank, Hochwürden, ich weiß nicht, was ihr mir sagen sollt, aber ich weiß, was meine Kuh frisst und trinkt, denn sie steht bei mir im Stall. Und ein Priester weiß nicht, was er den Menschen zu essen geben soll? Er weiß nicht, in wessen Namen er geht? Er weiß nicht, dass in seinem Wort die Macht Gottes ist? Er sollte reden und nicht zweifeln, gehen und sich nicht beklagen, nicht den Fernseher oder das Internet anstarren, sondern das Tabernakel. Ihr werdet sehen, wie sich alles verändern wird. Erzählt euren Priestern diese drei letzten Vergleiche. Jesus hat es nicht ausgehalten und hat seine Apostel gelehrt. Ihr sollt ihnen zu essen geben, denn ich habe euch die Möglichkeit dazu gegeben. Und er gibt, obwohl die anderen zweifeln, weil es nur 2 Fische und ein paar Laibe Brot gibt. Aber er hat es ihnen vorgemacht, im Namen des Vaters, mit seinem Segen. Vater, hilf! Und schon haben alle zu essen. Aber hier, er will nichts riskieren, da er sonst Punkte verlieren würde. Während du zweifelst, liegt Gott am Strand und sonnt sich und hilft dir nicht. Denn wenn er solche Faulpelze, Gottlose und Zweifler unterstützen würde, was hätten wir dann hier auf Erden? Du wirst deine Hand niemals emporheben, weil es ein Risiko bedeutet. Seine Hand erhebt nur, wer glaubt, und er ruft Gott herbei. Er weiß, in wessen Namen er geht. Ihr sollt ihnen zu essen geben. Für heute gilt folgender Schluss. Die Krise in der Kirche ist das Problem der Priester, weil sie nicht in der Lage sind, den Menschen zu essen zu geben. Warum soll daran die heutige Zeit schuld sein? Warum das Internet? Warum das Fernsehen? Ihr sollt ihnen zu essen geben. Ich habe euch die Möglichkeit und die Kraft dazu gegeben. So viel zu den heutigen Lesungen. Ich möchte mit euch den Zyklus Rettet Seelen fortsetzen. Ich habe ein paar Predigten über den Glauben gehalten, aber wir haben eine wunderschöne Botschaft von Gott dem Vater über die Schwierigkeit der Vaterschaft erhalten, wo es um die Vaterschaft der Gnade ging. Ich spreche vom zweiten Punkt. Gott der Herr bemüht sich um unsere Erlösung. Er wartet, er fordert uns zur Rückkehr auf. Die Menschheit befindet sich heute in so einem Zustand, so wie ich gestern mit einem Satz aus der Botschaft geendet habe. Der Mensch als Sklave seiner Sünde wird unfrei und blind. Denn obwohl es ihm erscheint, dass er tut und lässt, was er will, schließlich hat man ihm das Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, eingeredet, so dass er meint, er sei völlig frei, tut er doch das, was Satan will, und bewegt sich auf die Hölle zu. Die gegenwärtige Theologie der Kirche unterstützt dieses Denken dadurch, dass sie drei Ebenen akzeptiert. Sie spricht nicht davon, dass es Gut und Böse gibt, Gott und Satan, sondern sagt, dass es dazwischen etwas Neutrales gibt, etwas Geschlechtsloses, eine Variante. Und diesen Maßstab führt man in alle unsere Lebensbereiche ein. Im Eheleben gibt es eine normale Zusammensetzung, Frau und Mann. Sie sagen, es gibt noch Mann und Mann, so als Zwischenform. Und das ist ganz typisch für die heutige Welt. Aber das ist das Resultat davon, dass Satan abgeschafft und an seine Stelle der Begriff der Neutralität eingeführt wurde. Der Atheist. Was für ein Atheist? Ein Satanist. Den Menschen scheint es, dass sie gehen, wohin sie wollen, tun, was sie wollen. Aber dennoch zeigt es sich, dass dies alles mit Satan verbunden ist und in die Hölle führt. Ich möchte daran erinnern, dass es nach der theologischen Lehre, nach der Lehre unseres Herrn Jesus, nur zwei Herren gibt, Gott und Satan. Und Jesus sagt, man kann nicht zwei Herren dienen. Aber sie haben sich ein Zwischending ausgedacht. Der heilige Paulus sagt es ganz einfach. Du sollst heiß sein oder kalt. Ansonsten übergebt ihr euch. Wir hier nennen diese Option, die uns von dieser Theologie angeboten wird, die Brechreizoption. Mit solchen Leuten dürfen wir uns nicht abgeben. Es wird vom Magen abgestoßen, der Magen will es nicht. So wie man bei uns zum Beispiel beim Baseball sagt, der Verteidiger spuckt den Ball weit über das Feld, dass er bis in den Zuschauerraum fliegt. Und dann suchen sie drei Tage lang, hängen ein Schild auf, Ball gesucht. Um so ein Ausspucken geht es. Mit solchen Leuten dürfen wir uns nicht abgeben. In Zukunft möchte ich euch weiter stärken. Ich zeige euch einmal die schöne Botschaft des heiligen Johannes vom Kreuz. Wie wunderbar er das aufzeigt, wie später die Folgen sind, wenn wir uns das Leben anschauen, die Geschichte des Brechreizes der Welt oder der brechreizerregenden Menschen. Wir werden ihnen sofort ähnlich, erzeugen ebenfalls Brechreiz. Denn der heilige Johannes vom Kreuz erklärt, Eva wollte nicht mit Adam im Paradies Gott verlassen. Sie wollte nur das Geheimnis des Baumes kennenlernen. Und sie hat es kennengelernt. Mit jeder weiteren Handlung setzt sie einen weiteren Schritt auf der Treppe der Verdammnis. Diese Treppe führt nach unten, direkt ins ewige Feuer, von dem es keine Rückkehr gibt. Man tut es nicht von sich aus, wenn man in die Flammen schaut, sondern verhält sich wie eine Marionette aus Unwissenheit. Eine Mutter weiß nicht, dass sie ihr Kind der Wirkung Satans aussetzt, indem sie ihm ein Kleidungsstück mit einem Schmetterling, einem Totenkopf oder einem Stern darauf kauft. Denn diejenigen, die sie produzieren, verwenden spezielle Gebete, haben spezielle Methoden, um durchzudringen. Und sie haben ein klares Ziel. Du bewegst dich wie eine Marionette und weißt gar nicht, dass du in die Flammen gehst. Und Mama und Papa wundern sich später, dass das dreijährige Kind besessen ist. An Fäden geführt, die freiwillig in die Hände Satans gelegt wurden. Er sieht weder Dunkelheit noch Flammen, denn seine Augen sind verbunden. Deshalb sieht der gegenwärtige Mensch auch die Gefahr nicht. Der Lehrer in der Schule merkt nicht, mit welcher Methode er die Kinder unterrichtet. Die Eltern sehen es nicht, wenn sie dem Kind dies und das erlauben. Wir Erwachsenen sehen es selbst nicht, wenn wir uns auf diese Ebene der Marionette der Welt bewegen. Genauso wie ihr glaubt, dass es eine Demokratie gibt und ihr über die Machtverteilung entscheidet. Dabei seid ihr nur Marionetten. Ihr gebt eure Stimme ab, die jedoch keinen Einfluss auf die weitere Entwicklung unseres Volkes hat. Ob die Linke gewinnt oder die Rechte, regieren tun sie genauso. Denn nicht wir entscheiden. Es braucht Zeit, damit ihr all diese Mechanismen versteht. Republikaner, Demokraten, Bürgerplattform, Recht und Gerechtigkeit. Alles einerlei, nur andere Nachnamen. So weit hat uns Satan in jedem Lebensbereich verführt. Er sieht weder Dunkelheit noch Flammen, denn seine Augen sind verbunden. Während er auf die Hölle zugeht, sieht er eine Fiktion, die sein Mörder vor seinen Augen erscheinen lässt. Heute sind alle Angebote auf der Welt nur eine große Fiktion. Der Film For Greater Glory ist seit anderthalb Jahren in Polen gesperrt, damit er nicht in den Kinos erscheint. Für jeden anderen Mist wird Werbung gemacht. Er wird in Internetforen und in der Presse verbreitet. Hat schon mal jemand Werbung für den Film For Greater Glory gesehen? Außer vielleicht in dem einen oder anderen katholischen Forum? Auf diese Weise wird die Seele, die Gott gehört und die von der Welt frei ist, zur armseligsten Sklavin und zum unwillkürlichen Opfer des bösen Geistes, welcher nach seinem Fall selbst über die Erde kriecht und sich vor ihr windet. Um dieses Bild zu verstehen, reicht es, einmal durch die Geschäfte zu gehen und sich die sklavischen Säufer anzusehen. So nämlich sieht die Realität des Seelenmenschen bzw. des Moralmenschen in allen Bereichen aus. Diese ist die hervorstechendste, denn sie drückt sich nach außen aus. Eine dicke, rote Nase, gerötete Wangen, das kann jeder sofort erkennen. Gebeugt mit zitternden Händen. Andere Krankheiten dagegen kann man nicht so einfach erkennen, wenn man kein Fachmann ist. Aber diese eine erkennt jeder. Und die meisten von ihnen sind völlig lieb und brav. Wenn sie dich sehen, sind sie praktisch wie kleine, unterwürfige Hunde. In so eine Realität begeben wir uns, wenn wir uns von Gott entfernen. Wir werden zu den armseligsten Sklaven und unwillkürlichen Opfern des bösen Geistes, welcher nach seinem Fall selbst über die Erde kriecht und sich vor ihr windet. Im Fall des Alkoholismus ist das alles wirklich erfüllt. Er liegt im Graben, schleppt sich mühsam voran, schafft es kaum, die Hand zu heben. Seht euch das an. Ihr habt hier ein völlig reales Bild davon, in welche Sklaverei, Entwürdigung und tierische Verrohung wir uns begeben, wenn wir uns auf die Vaterschaft Satans einlassen. Der Mensch fällt aus der Höhe des Himmels bis auf den Boden der Hölle und verliert dabei jegliche Gnade des göttlichen Sohnes. Gott jedoch denkt bis zum Ende an all seine Kinder, ruft sie, zieht sie durch seine Sehnsucht an sich, ermuntert sie dadurch, dass er sie an seine Liebe erinnert und die Seele der Sklavin der Sünde opfert. Das Blutopfer seines Sohnes, damit sie, nachdem sie sich im Leiden des göttlichen Sohnes vertieft hat, die Freiheit und das Leben wiedergewinnt. Und das ist wunderbar. Ich habe das krasse Beispiel des Alkoholismus angeführt, aber dies bedeutet nicht, dass jener, der im Graben liegt, die Gnade Gottes verloren hätte. Gott liebt ihn so sehr, er beugt sich über ihn und weint. Wir dürfen diesen Menschen nicht verurteilen, denn wir kennen den Hintergrund nicht. Ich möchte daran erinnern, der Ire Matthew Talbot, der bis zum Ende Alkoholiker war, ist heute selig gesprochen. Er trug ein Büßergewand, er kämpfte und versuchte, sich selbst zu überwinden. Aber sein Körper war bereits so zerstört und hatte ein so unstillbares Verlangen nach Alkohol. Deshalb haben wir hier diese große Hoffnung, das Blutopfer des Sohnes, die Eucharistie und das Sakrament der Beichte. Das ist ein gewaltiges Geschenk. Dort wird das meiste vom teuren Blut unseres Erlösers vergossen. Das alles gibt uns Gott deswegen, damit jene entwürdigte Seele ihre Freiheit und ihre Gesundheit wiedergewinnt. Gott der Vater sagt, dass das Sakrament der Beichte dieses Opfer ist, in welchem Jesus mit seinem Blut die Fesseln des Bösen durchtrennt. Das Blut des Herrn funktioniert wie ein Laser. Schaut euch einmal die alles verbrennende Wirkung eines Lasers an. Wenn er ein Blech exakt durchtrennt, ein Gebäude halbiert oder einen Panzer zerteilt, das Blut des Herrn zertrennt jede Kette Satans. Sein Blut ist stärker als alles Böse. Es gibt der gefallenen Seele ihre Würde zurück. Ihre Krankheit bekommt einen Arzt, ihr Weg einen Führer, der sie wie ein furchtloser Retter aus der dunkelsten und gefährlichsten Ritze des Verderbens birgt, sie von dort ans Licht bringt, ins Leben, an die Luft der Gnade. Verzweifelt daher nicht. Es gibt so viele Heilige, die zu Lebzeiten in Anführungszeichen Mistkerle gewesen sind. Weltmänner erster Klasse, die später zu Gott zurückgekehrt sind, dem Himmel gefällig und einer Hoffnung für uns alle. Hier möchte ich gleich von der riesigen Gefahr sprechen, die sozusagen uns Gesunde erfasst. Denn wir stellen uns meist selbst ein Rezept aus. Dabei kann die Realität von Seiten Gottes völlig anders aussehen. Nicht wir haben darüber zu urteilen. Erinnert euch daran, welchen Kampf Gott mit mir gefochten hat. Urteile nicht, wir dürfen nicht urteilen. Wenn ich das hier so deutlich sage, dann nur deshalb, um möglichst viele Menschen aus diesem Netz Satans, aus seinen Ketten, die in alle Richtungen gespannt sind, herauszureißen. Ich bitte dich um eins. Warte nicht bis zum letzten Augenblick. Denn wenn Gott nach der Methode, wie du mir, so ich dir, handelt, dann kann es sein, dass du zu spät bist. Schieb es also nicht auf. Aus Sicht des Geschäfts und des Businessplans der Seele und des Himmels sage ich dir, je mehr Gutes du auf der Erde sammelst, je mehr du in dich selbst investierst, desto höher wird die Ehrenstufe sein, die du im Himmel erreichst. Möge Gott dir die Gnade erweisen, dass du es schaffst, bevor der Sargdeckel sich über dir schließt. Aber wo befindet sich denn die 70. Stufe und wo die erste? Du klopfst gerade erst an den Vorhof zum Himmel an. Wäre es nicht besser, sich später in vollen Zügen von Gott zu nähren, von seiner großen Freude zu leben? Wäre es nicht für dich eine Auszeichnung, wenn Jesus dich an der ganzen Schar der Engel und Heiligen vorbeiführt und Gott dem Vater sagt, hier ist meine geliebte Tochter, hier ist mein geliebter Sohn. Kinder, ich träume. Liebend gerne würde ich an so einer Reihe himmlischer Geschöpfe vorbeigehen und von Jesus Christus zu Gott dem Vater geführt werden. Durch die Liebe und das Verdienst Christi erlangt die Seele Vergebung und wird erneut als Kind Gottes willkommen geheißen. Jetzt versteht ihr unseren ritterlichen Eifer, das Kämpfen und das Rufen. König oder Tod? König, ich denke immer, Jesus der Herr. Nicht um einen Deut rücken wir von unseren Knien ab. Mögen sie noch so laut Gehorsam fordern, wir wissen, was sich hinter ihrem Rufen verbirgt. Denn steckte hinter ihrem Rufen Liebe, dann würden sie selbst niederknien. Steckte hinter ihrem Rufen Gott, dann hätten sie kein Problem damit zu verstehen, wer Jesus Christus ist und welche Ehrerbietung ihm gebührt. Wenn sie glauben würden, dass Jesus Christus in der weißen Hostie ist, dann würden sie die Kirche vom Hauptportal her auf Knien betreten. Sie aber gehen hinein, verabschieden sich nachlässig, knien nieder, als hätten sie Hüftschmerzen, setzen sich auf die Bank und quatschen. Unglaublich! Ein Priester trägt Jesus den Herrn in der Monstranz, und die Priester um den Baldachin herum quatschen, nicht zu fassen. Dabei sollten sie weinen oder die Hände in die Höhe strecken. Gott, du bist hier. Oder aber vor Helligkeit strahlen, die aus ihrer Liebe zum Heiligsten strömt, sodass die Menschen Feuerkugeln erblicken. Aber sie gehen und quatschen. Der Priester betet vor der Aussetzung und sie quatschen weiter. Die Prozession ist im Gange. Sie quatschen weiter. Er sollte besser ein Gesangbuch in die Hand nehmen. Oder, wenn er sich gar nicht beherrschen kann, sich rundherum mit Klebeband zukleben. Vielleicht würde sich dann in seinem Kopf etwas bewegen, dass er sich mit den Gedanken zu Gott begibt, wenn es ihm schon mit der Zunge schwerfällt. Deshalb kann die Menschheit nur durch die Liebe Jesu und durch sein Verdienst auf diese Ebene der göttlichen Kindheit zurückkehren. Ich möchte euch daran erinnern, die Ebene der göttlichen Kindheit erhalten wir erst nach der Vaterschaft der Gnade, durch das Geschenk der heiligen Taufe. Dadurch, dass die Seele sich Jesus zuwendet, erlangt sie die Vergebung der Schuld. Er hält alles zurück, was sie bekommen hatte, das heißt Unschuld und Unabhängigkeit von der Welt. Das ist wunderbar. Ihr müsst euch bewusst sein, dass Gott euch bei eurer Rückkehr von diesem Kapital nichts abzieht. Er berechnet keine Zinsen, um dadurch dein Kapital zu vermindern. Du erhältst immer wieder das zurück, was du zuvor gehabt hast. Um es einmal umgangssprachlich auszudrücken, der Typ ist geduldig. der muss uns ganz schön lieben. Und glaubt mir, seine Liebe ist unerschöpflich. Seine Güte grenzenlos. Sein Wohlwollen unbegrenzt. Deshalb, meine Schäflein, rufe ich euch an. Worauf wartet ihr noch? Kehrt zurück, schöpft und trinkt von der Liebe und von dem Verdienst unseres Herrn Jesus Christus. Amen.